Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich mal wieder hier sein zu dürfen, zu können bei euch. Und das neue Jahr ist ja jetzt noch nicht so alt, also noch keine 2 Monate alt. Ich würde gern noch mal so ein bisschen zurückgucken auf das letzte Jahr und auch wenn ihr sicherlich schon 2 Predigten über die Jahreslosung gehabt habt, auch auf die noch mal eingehen. Ich glaube, dass 2016 für viele ein sehr herausforderndes Jahr war mit individuellen Themen, aber auch in unserer Gesellschaft, in unserem Land war es ein herausforderndes Jahr. Wenn man in die Zeitungen guckte oder in die Nachrichten, schien das Ganze ja irgendwie schwierig zu sein. Oder man hat den Fokus zumindest auf diese Schwierigkeiten gelenkt. So unser persönliches Familienhighlight, naja, eigentlich Lowlight, war, dass es kurz vor dem ersten Advent einen Einbruch bei uns gab. Der dann kam, um die Notschließung zu machen, sagte: Was? Zum ersten Mal erst? Da haben Sie aber Glück gehabt, so ungefähr. Ja, ich wohne da in so einem Neubaugebiet, wo ständig und dauernd eingebrochen wird, aber das macht dann schon was mit einem, wenn der Inhalt von Schränken, von Schubläden, alles auf dem Boden liegt, alles Geld und der wenige Schmuck, den es gab, dann weg ist und die Türen kaputt sind. Ich glaube, dass aber viele im letzten Jahr einiges zu tragen hatten. Und wenn man so schaut, politisch ist der Terrorismus dann auch in Deutschland angekommen, schon das ganze Jahr über mit diesem grauenhaften Höhepunkt am 19. Dezember, glaube ich, war es, am Weihnachtsmarkt in Berlin, als dieser LKW in die Menschenmenge fuhr. Und ich muss sagen, ich war doppelt und dreifach betroffen von dieser Thematik. Wir haben bei uns 14-tägig ein Gebet zum Schutz und Segen für Deutschland. Und genau in der Minute um 20:02 Uhr, als wir bei unserem Gebet das Amen sprachen, fuhr der LKW in die Menschenmenge rein. Hört Gott Gebet? Reagiert Gott auf Gebet? Ich lasse diese Frage mal offen und wir werden später einen Videoclip sehen, wo ein junger Mann genau diese Frage auch stellt. Was bewirkt denn das eigentlich, wenn wir beten, wenn wir uns für Gott einsetzen? Und was hat das mit dem Chaos und den Katastrophen in dieser Welt zu tun? Wenn ich allein auf diese Zeit, so Mitte Dezember bis Anfang Januar schaue, 2 Menschen aus unserer Gemeinde sind sehr schwer krank geworden. Der eine gehört eigentlich gar nicht zur Gemeinde, aber ist ein lieber Freund. 25-jähriger Mann lag in Jerusalem in einer der besten Kliniken des Landes, die den Deutschen nichts nachstehen. Fast alle Körperfunktionen gelähmt, keine Sprache, es konnte keine Krankheit diagnostiziert werden. Und wir haben gebetet und gebetet und gebetet und gerungen. Und ich hatte zwischendrin richtig Angst, dass er stirbt, dieser junge Mann. Mittlerweile ist er wieder wohlauf, er ist nicht gestorben. Man hat bis zuletzt keine Diagnose für diese Lähmungserscheinungen finden können. Dann war die nächste Frau aus der Gemeinde krank und wir haben wieder gebetet und gebetet. Und auch sie ist gesund geworden. Ich fand das richtig herausfordernd und extrem anstrengend. Ich habe gemerkt, diese Gebetskämpfe, die kosten richtig Kraft. Und zum Glück waren wir nicht einer oder wenige, sondern wir sind nach wie vor eine sehr kleine Gemeinde, aber die stand wirklich in diesen Gebetskämpfen zusammen. Und ich habe gemerkt, dass ich und auch andere mit so einer gewissen Erschöpfung eigentlich ins neue Jahr gegangen sind. Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass Jesus sagt, jetzt gib diese alten Lasten, gib sie ab, lass sie los. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe leider so ein emotionales Elefantengedächtnis. Ich könnte euch genau sagen, was ich im letzten Mai als ganz schwierig empfand, obwohl das schon längst kein Thema mehr ist. Ist ein Haken dran. Aber es ist noch präsent. Und ein paar nicken, okay, ein paar verstehen, wovon ich rede. Wir speichern manchmal diese Dinge, wo Gott uns eigentlich schon durchgebracht hat, die eigentlich abgehakt sind. Die speichern wir in unserer Seele wie auf so einer Festplatte ab. Und wir wundern uns manchmal, dass das Leben manchmal so anstrengend ist oder so schwer ist. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott uns nicht überfordert mit dem, was er uns zumutet. Aber ich glaube, dass unsere Seele überfordert ist, wenn wir diese alten Erfahrungen immer nur abspeichern, abspeichern, abspeichern. Und obwohl diese Dinge eigentlich keine Wirkung mehr haben, haben sie doch eine Wirkung. Die meisten von euch haben Smartphone und wahrscheinlich gibt es da jeden Tag dreimal so eine Erinnerung, Mülldateien reinigen und dann drückt man aufs Knöpfchen und wusch, dann ist es, zumindest für kurze Zeit, ist das Ding wieder etwas schneller und gereinigt. Wer sagt mir aber, dass ich auch die Mülldateien, die alten Erfahrungen, die alten Lasten, die eigentlich erledigt sind, dass ich die auch mal löschen sollte, reinigen lassen sollte? Ich glaube, dass Jesus uns auffordert, diese alten Dinge wirklich zu löschen. Nicht nur zu sagen, danke, dass ich durch bin, aber sie sind noch da und ein Stück Schwere ist noch da, sondern ihn zu bitten, mich wirklich davon zu reinigen. Wir sollten ja alle Lasten immer und jederzeit zu Jesus und zu seinem Kreuz tragen. Mit aktuellen Lasten ist es vielleicht schwieriger, aber auf alle Fälle die Lasten, die eigentlich schon gar keine mehr sind, aber die unsere Erinnerung, unsere Seele, unser Herz prägen, die sollten wir ihm geben, dass er sie löschen kann. Und um das Herz geht es ja auch in der Jahreslosung. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich bin immer ein Freund davon, dass man sich Bibeltexte im Kontext anschaut und ich liebe die Losungen, aber wie die manchmal verhackstückelt werden, ist schon eindrucksvoll. Der Vers der Jahreslosung ist ja noch nicht mal ein Vers, sondern es ist nur die Hälfte von dem Vers. Und ich würde gerne mit euch, und das könnte man parallel einblenden, mal ein Stück, auch nicht den ganzen Kontext, aber ein bisschen mehr aus diesem Hesekiel 36 lesen. Und wenn wir uns den Kontext gleich betrachten, werden wir sehen, da geht es zuerst nicht um mich. Da geht es zuallererst um Gottes ersterwähltes Volk, um Israel, um die Zerstreuung und die Wiedersammlung. Ab Vers 23 heißt es, und ich, also Gott, werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr. Also das hochgestellte Herr in Großbuchstaben ist der Gottesname Jahwe, der ja bei den Juden so nicht ausgesprochen werden darf. Und da hat man sich bei unseren Übersetzungen meistens auch dran gehalten und hat halt das Herr in Großbuchstaben geschrieben. Drum wirkt es so ein bisschen komisch, spricht der Herr Herr. Spricht der Herr Herr, wenn ich mich für euren Augen an euch als Heilige weise. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch springen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Gott möchte, dass durch sein Handeln an Israel die Nationen, also die, die Gott nicht kennen, erkennen, dass Gott Gott ist. Gott spricht hier nicht sehr was sehr Positives über sein eigenes Volk. Ihr habt meinen Namen entweiht und dennoch werde ich an euch handeln, indem ich euch wiedersammle. Und dadurch sollen die anderen erkennen, dass ich Gott bin. Wenn Gott etwas zusagt, dann hält er es auch. Und diese Zusage der Wiedersammlung Israels hat sich wiederholt erfüllt, zunächst in der Rückführung des Volkes aus der babylonischen Gefangenschaft, aber in einer noch wesentlich größeren Dimension in der Rückführung der Juden aus einer 2000-jährigen Zerstreuung in das Land der Verheißung mit Staatsgründung und dem Wiederentstehen einer eigenständigen Nation 1948. Zuerst den Juden. Durch Jesus haben wir Anteil an den Verheißungen und Zusagen Gottes an sein Volk Israel erhalten. ohne dass diese Zusagen von Israel weggenommen und auf uns übertragen worden wären. In Jesus wurde das Heilshandeln Gottes an einem auserwählten Volk zum Heilshandeln Gottes an allen Menschen und damit auch an uns. Und dann darf ich es in einem zweiten Schritt, so einen Vers, auch für mich persönlich betrachten. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott bietet uns eine Herztransplantation an. Es geht nicht darum, ein bisschen besser zu werden, sich ein bisschen mehr in Richtung Gutmensch zu entwickeln. Wir wissen alle, wie schwer das ist, Verhaltensweisen zu ändern, Denkstrukturen zu ändern, Empfinden zu ändern. Deshalb bietet Gott uns nicht ein frommes Herzmedikament an oder Stents oder einen Bypass oder eine neue Herzklappe. Er sagt, ich bin bereit, dir ein komplett neues Herz zu geben, einen Austausch vorzunehmen. Ich will das steinerne Herz von dir wegnehmen und dir ein lebendiges, fleischernes Herz geben, ein empfindsames Herz, das sich nach Gott sehnt, ein Herz, das die Not der Menschen um uns herum wahrnimmt. Und nicht nur das, ich will dir auch einen neuen Geist geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Es wäre jetzt theologisch interessant, wie sich es da hier mit diesem Geist verhält. Geht es da um einen Geist oder geht es um zwei etwas verschiedene Dinge? Haben wir jetzt hier nicht die Zeit, ist so auch nicht nötig. Von daher kann ich jetzt nur eine Meinung wiedergeben, ohne sie biblisch herzuleiten. Ich glaube, dass da zwei verschiedene Dinge passieren. Gott gibt uns einen neuen Geist und in einem zweiten Schritt erfüllt er diesen neuen Geist mit seinem Heiligen Geist. Und ich habe die Kurve genommen vom letzten Jahr und vom Berliner Weihnachtsmarkt und jetzt sind wir dabei, doch dieses Bibelwort, was eigentlich zuerst Israel gilt, sehr individualistisch auf uns zu beziehen. Und dann habe ich mich so gefragt, und was hat das jetzt eigentlich mit dieser Welt zu tun? Und mit den Katastrophen in dieser Welt und der Not in dieser Welt. Und diese Frage stellt sich auch ein junger Mann, ein Gläubiger. Und ich will auch gleich den Videoclip dazu einspielen lassen. Ich fand den beim ersten Mal, war ich richtig angespannt, weil ich dachte, kriegt der noch irgendwie die Kurve zu einem guten Ende am Ende? Lasst mal den Clip auf euch wirken, schaut ihn an und dann machen wir mit der Predigt weiter.
Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja, was ich überhaupt noch glaub. Wo bist du? Nenn mich Schwätzer oder Ketzer, aber ich frag mich oft in meinem Leben. Ist es so, dass Gebete wirklich was bewegen oder bleiben die Worte an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Wo bist du? Und während ich nachdenkend da sitze, erreicht mich die Nachricht, dass ein Freund nicht mehr da ist. Panik, als klar ist, dass das real ist und wie soll ich akzeptieren, dass sowas dein Plan ist? Sie sagen Unfall, manche Schicksal, andere Fügung, einige Zufall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bist du? Ganz im Ernst, lässt du dich blicken im Schmerz oder überlässt du uns einfach uns selbst? Wo bist du? Hast du den ersten Menschen gefragt, als dieser die Entscheidung traf, nicht zu hören auf deinen Rat und Warnungen mit Füßen trat? Und vielleicht habe ich kein Recht zu fragen, auch keinen Grund, mich zu beklagen, aber wenn du mich fragst, darf ich dann auch dich fragen, wo bist du? Und warum gibst du auf warum nie eine Antwort? Ich fand dort, wo sie mir Antwort versprachen, nur Schubladen. Vollgestopft mit Phrasen und weiteren Fragen, die allesamt die Sehnsucht und das Echo von wo bist du in sich tragen. Ich schalte den Fernseher an, um abzuschalten und muss so denken. Wo bist du an geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen und in Wellen der Ablehnung ertrinken? Hochwasserpegel, Höchststand weltweit durch Tsunamis unserer Gleichgültigkeit. Du sagst, du bist der gute Hirte. Bist du dann da in Krisenherden und Kriegsgebieten? Wo bist du zwischen Granaten und Landminen und in dem Land mit Minen, in denen Kinderhände unseren Luxus garantieren? Wo bist du? Und ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen, nach verselangem Klagen am Ende deinen Namen groß zu machen, zu dir aufzuschauen, und was übrig bleibt, ist dann Vertrauen. Irgendwie, und ich frag mich wie. Klar, Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Aber manchmal wünsche ich mir umso mehr, es wäre umgekehrt und ich könnte unbeschwert sehen und greifen, was ich so nicht begreife. Und ja, mir geht es gut. Ich habe Millionen Gründe, dankbar zu sein, aber macht es das nicht umso schlimmer? Denn wenn das wirklich alles Segen und von dir gegeben ist, tut mir leid, warum ist der Segen dann so unfair verteilt? Darf ich das überhaupt sagen? Mir anmaßen, dich anzuklagen? Und hast du nicht gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden? Irgendwie komisch, aber hast du nicht sogar gesagt, du bist in mir drin? Und vielleicht geht das doch wirklich zu weit, weil meine Anklageschrift bereits beim Unterzeichnen meinen eigenen Namen schreit. Wo bist du? Hast du nicht gesehen, wo wir waren? Und wenn du doch kannst, warum hast du nichts dagegen getan? Beschämtes Erkennen, du könntest mich dasselbe fragen. Hast du uns nicht erwählt? Gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn das stimmt, wieso ist es hier dann nicht so hell? Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit die Antworten sind. Dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, ihr zu begegnen. Oh, was für ein tiefes Geheimnis, dass der Schöpfer des Universums in mir, der so klein ist, daheim ist. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen. Hoffnung säen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt so verstandübersteigend extrem und trotzdem auch so wunderschön. Lass mich mit deinen Augen sehen, auch wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen. Sind wir nicht dein Leib, deine Körperteile? Also lass uns doch deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen. Füße, die herbeieilen, um Frieden zu verbreiten. Und Arme, die sich weit öffnen, um die willkommen zu heißen, die wo sie daheim waren und nicht bleiben können. Lichter der Welt, Feuerzeuge, Taschenlampen und Flutlichter. Die Frage ist nicht, wo ist er? Sondern wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht? Vielleicht wie für mich in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
Ja, ich finde es sehr eindrücklich, über diese ganzen W-Fragen, wieso, warum, die sonst die Menschen stellen, die nicht an Gott glauben, die er auch stellt, und wenn wir ehrlich sind, die wir auch manchmal stellen, wenn unser Gebet scheinbar nichts bewirkt. Wo ist Gott? Und Gott fragt uns, und wo bist du? Und ich finde es beeindruckend, wie er seine Fragen in diesem Clip formuliert und auch seine Zweifel offen und ehrlich ausspricht. Und ich glaube, Gott hält das aus und Gott verträgt das, wenn wir mit unseren Zweifeln, mit unseren W-Fragen zu ihm kommen. Und ich finde es auch eindrücklich, wie er, eben wie die Psalmisten, die Kurve dann doch bekommt zum Vertrauen. Die Kurve dazu, dass Gott uns fragt, ja, wo bist du im Angesicht all dieses Leids und des Elends? Gut gefällt mir die Passage, wo er sagt, wenn wir das Licht der Welt sind, warum ist es hier nicht heller? Wir brauchen dieses neue Herz von Gott, das pulsiert und schlägt, das mitfühlt, das sich für andere interessiert und einsetzt, das nicht zuerst oder gar ausschließlich an sich selbst denkt, sondern weil es ein Herz von Gott ist, das für Gott schlägt und was für die Menschen schlägt. Ein Herz, das nicht Angst hat, selbst zu kurz zu kommen, sondern sich hingeben kann, dienen kann, einsetzen kann. Aus uns selber können wir das nicht. Diese Nöte in dieser Welt und die Katastrophen sind zu groß. Und wir wissen kaum, wo sollen wir anfangen. Und all das erschlägt uns. Aber wenn wir uns von Gott dieses neue Herz und diesen neuen Geist schenken lassen, erfüllt vom Heiligen Geist, dann können wir eine Antwort auf diese Dinge in dieser Welt sein. Dann können wir da anfangen, vor der Haustür, da, wo Gott uns etwas vor die Füße legt. Der Michael, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sein Nachname ist, der junge Mann, dichtet ja: Feuerzeuge, Taschenlampen, Flutlichter dieser Welt, das sind wir. Und der Punkt ist nicht, wie groß das Licht ist. Selbst die kleinste Kerze würde einen dunklen Raum erhellen. Jeder von uns ist Licht der Welt, wenn Jesus in uns lebt. Und sag nie: Ich habe zu wenig, mir geht's zu schlecht, ich muss erst meine eigenen Probleme lösen, bis ich mich Gott zur Verfügung stellen kann. Nein, er ist nicht abhängig von deiner Kraft und von deinem Können und von deinem Vermögen. Er lebt in dir und er möchte durch dich hindurchleuchten. Er ist als das Licht in die Welt gekommen. Und wenn er in uns lebt, dann sind wir Lichter in dieser Welt und können den Unterschied machen in dieser Welt. Es geht darum, dass Gott durch uns hindurch leuchtet. Wir sind seine Hände, wir sind seine Arme, wir sind sein Mund, der Menschen tröstende Worte Segen geben kann. Wir sind die, die, wie hat er gedichtet, die Hoffnung säen, damit die anderen Hoffnung sehen, dass Hoffnung rüberkommt. Wir brauchen dieses neue Herz von Gott. Und wir sind jetzt in diesem Reformationsjahr, 500 Jahre Reformation. Und so mancher Freikirchler fragt sich: Und was habe ich damit zu tun? Wir sind ja nicht evangelisch. Luther war übrigens auch nicht evangelisch, der war Katholik, katholischer Mönch, zumindest die längste Zeit seines Lebens. Und er opponierte gegen die Fehlentwicklungen in seiner Kirche, die er liebte. Eine neue Kirche wollte er eigentlich ursprünglich nicht gründen. Lasst uns diese vier Grundprinzipien, die Luther so hervorgehoben hat, die er bei Paulus im Grunde wiederentdeckt hat, uns anschauen. Sola Scriptura, solo Christus, sola gratia und sola fide. Alle, die Latein können, haben es verstanden. Allein, da steht's ja, Mensch, sehr gut, ohne dass ich gesagt habe, blende ein. Das waren so, wir können uns jetzt auch die 95 Thesen anschauen, die er angeblich an die Tür da in Wittenberg genagelt hat, was historisch sehr umstritten ist, ob er die wirklich da dran genagelt hat. Die 95 Thesen gab's. Aber da würden wir wahrscheinlich heute Abend dann immer noch hier sitzen. Wir beschränken uns auf die vier Dinger, auf die vier Aussagen, weil ich glaube, das passt gut zu diesem neuen Herz, zu diesem neuen Geist und zu unserer Berufung, Licht in dieser Welt zu sein. Sola Scriptura, allein die Schrift, so wie es im Judentum auch Offenbarungsquellen Gottes neben der Heiligen Schrift gibt, gab es die auch in der katholischen Kirche, die Tradition, die päpstlichen Enzykliken. Riesengroßes Problem für die katholische Kirche heute auch, dass man zwar weiß, irgendein Papst im Mittelalter hat einfach Stuss erzählt, aber es ist nach wie vor Offenbarungsquelle Gottes. Also kann man nicht sagen, der hat damals Stuss erzählt, das geht so nicht. Wie löst man das Problem? Man redet nicht drüber, man legt da den Teppich des Schweigens drauf. Wir können die Heilige Schrift in unserem Land lesen, das tut keinem weh. Aber wehe, wehe, du sagst, allein in der Heiligen Schrift offenbart sich Gottes, offenbart sich Gott und daneben gibt es keine andere Offenbarung. Dann wirst du auch heute Gegenwind erfahren, so wie es Luther erfahren hat, dann wirst du als intolerant, als sektiererisch abgestempelt werden. Und genauso verhält sich's mit Solo Christus, allein Christus. Damit provozierte Luther in der damaligen Zeit kolossal. Die Heiligenverehrung war damals viel, viel ausgeprägter in der Kirche, als das heute in der katholischen Kirche der Fall ist. Der Ablasshandel blühte, man konnte sich von allem und jeglichem freikaufen, Hauptsache es wurde kräftig bezahlt. Es war ein richtiger Machtapparat, die Kirche damals. Und dann kommt dieser Luther daher und sagt, es geht um Christus allein. Es geht um Jesus allein. Im Johannesevangelium lesen wir, ich bin der Weg, sagt Jesus, die Wahrheit und das Leben. Dieses allein Christus ist auch heute Provokation. Ein guter Nachbar von uns ist bestimmt über ein Jahr in die meisten unserer Gottesdienste gekommen. Und irgendwann ist er bei einer Predigt richtig ausgeflippt. Also ich musste dann richtig eingreifen, weil der hat das Wettern angefangen. Also nicht so gesittet wie ihr hier, keine Zwischenrufe. Der war so erbost. Da ging es irgendwie um Islamthema oder sonst irgendwas. Aber wir haben dann hinterher verstanden, er hat in dem Moment kapiert, es geht drum um Jesus und Jesus allein. Ich habe auch später mit ihm nochmal drüber geredet, er ist seither nie mehr in den Gottesdienst gekommen, seit einem Jahr. Das war der Punkt, der ihn total angestochen hat, dass da Menschen sind, die behaupten, es geht nur um Jesus und nur durch Jesus kommen wir zu Gott. Er fand das vorher toll, der hat sich in unseren Lobpreiszeiten wohlgefühlt, der hat erlebt, dass bei ihm auf Gebet hin Dinge passieren, also er hat auch Erfahrungen gemacht, aber er ist ausgestiegen an diesem Punkt, solo Christus. Es geht aber um Jesus allein. Und Luther hat wieder entdeckt, vor allem was Paulus im Römerbrief so aufdröselt, allein aus Gnade. Römer 3, 24, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Das war natürlich auch ganz schlecht für den Ablasshandel, für diese Strukturen, dass man mit Geld geben von jeglichem loskommt. Es galt sogar die These, selbst der Vergewaltiger der Gottesmutter Maria wird frei von seiner Schuld, wenn er kräftig zahlt. Und Luther hat gesagt, das geht gar nicht, allein aus Gnade. Und das letzte, sola fide, allein aus Glauben. Wir werden Kinder Gottes und empfangen das ewige Leben, allein dadurch, dass wir auf das vertrauen, was Christus für uns am Kreuz getan hat. Mit diesem neuen Herzen, mit diesem neuen Geist und mit dieser Fokussierung nicht auf dies und das und jenes, sondern wenn wir uns auf diese vier Dinge fokussieren können, da können wir von Luther etwas lernen oder von Paulus etwas lernen. Dann werden wir unserer Berufung, Licht in dieser Welt zu sein, nachkommen können. Aber nur dann. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Und wir können das nicht, weil wir als Christen ein bisschen besser sind als andere Menschen. Nur wenn Christus durch uns hindurch fokussiert leuchten kann und strahlen kann, dann werden wir den Unterschied ausmachen. Und dann ist egal, ob du eine Kerze, ein Feuerzeug, eine Taschenlampe oder ein Flutlicht in dieser Welt bist. Du bist Licht in dieser Welt. Ich möchte jetzt gerne das nochmal zusammenfassen. Bitte die dritte Folie. Einfach diese fünf Punkte, damit ihr die auch so jetzt abspeichern könnt, das dürft ihr abspeichern und dann mitnehmen. Es geht darum, immer wieder die Lasten bei Christus abzuladen. Natürlich jede Last, auch die aktuellen. Aber bitte auf jeden Fall die Lasten, die eigentlich schon erledigt sind, wo ihr eigentlich schon durch seid. Lasst die Festplatte eurer Seele da mal richtig reinigen, von den ganzen Mülldateien, die da noch drin hängen in der Seele, wirklich reinigen im Blut von Jesus. Auf die Herausforderungen in dieser Welt, im persönlichen Leben, gibt es zwei Hauptreaktionsmuster: Angst oder Hoffnung. Es war sicherlich niemand von euch beim Allianzsonntag der Evangelischen Allianz Frankfurt, weil ihr ja zu einer anderen Allianz gehört. Ich fand es sehr, sehr eindrücklich, was der Gastprediger dort zeigte. Er hat nach dem Anschlag in Berlin, hat er zwei Tageszeitungen die Titelseite gezeigt. Du erinnerst dich? Das eine war die Bild-Zeitung, in großen Lettern Angst. Und das war über dieses Bild von diesen zerstörten Buden und diesem LKW gelegt. Das andere war die Berliner Morgenpost. Ich hätte es gerne mitgebracht, aber ich habe es leider im Internet auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Titelseite war ganz schwarz, also angemessen für das, was passiert ist. Im Hintergrund das Brandenburger Tor in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Vor dem Brandenburger Tor ein Weihnachtsbaum mit Lichtern dran und drunter stand, fürchtet euch nicht, Lukas 2, Vers 10. Und das in der säkularen Tageszeitung. Das hat mich sehr berührt bei dieser Predigt. Ich habe mir gedacht, genau das ist es. Es ist was ganz Schreckliches passiert und wir sind nicht davor gefeit, dass Dinge in unserem Leben passieren, die sehr schwer sind. Aber es gibt zwei Reaktionsmuster. Angst, Chaos, Not Angst ist ja auch okay, dass man die auch mal hat. Aber dann die Kurve zu kriegen, obwohl es wirklich schwarz ist, wie die Seite auf dieser Tageszeitung wirklich schwarz war, aber dann zu sehen, da leuchtet ein Licht und da ist ein Gott, der mir zuspricht, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, auch in der größten Not, auch in den Katastrophen. Der dritte Punkt, lasst uns das Angebot Gottes ergreifen, lasst uns diese Herztransplantation von Gott nehmen, an uns vollziehen lassen, ein neues Herz, einen neuen Geist, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nur dann können wir dieser Berufung, Licht in dieser Welt zu sein, genügen. Und lasst uns, anfangs ging es ja ums Fasten, das ist ja auch so ein Fokussieren auf das Wesentliche. Lasst uns in unserem Glauben und auch in unserem Alltag auf das Wesentliche fokussieren. Allein die Schrift, allein Christus, allein aus Gnade und allein aus Glauben. Amen.